Clubszene kommt zu euch. Clubkultur mit Superfly Selector Crazy Sonic.
Liebe Leute, da ist er wieder, euer Rudi Brane mit einem weiteren Clubkultur-Podcast. Heute wohl unter dem Titel Hitze-Podcast. Ja, just in dem Moment, in dem man einer Hitzewelle gerne einen griffigen Namen verpassen würde, hat sie keinen, lustigerweise. Kein Gustav, kein Heinz, nicht einmal eine Waltraud. Stattdessen heißt das Phänomen noch nüchtern Heat Dome und hält Europa und natürlich auch unser Land fest im Griff. Meteorologen prognostizieren jetzt Temperaturen deutlich jenseits der 30-Grad-Marke bis weit in den Juli hinein. Angeblich sollen wir sogar an den 40ern kratzen. Naja, da bleibt der Clubkultur praktisch gar nichts mehr anders übrig, als nach draußen auszuweichen, obwohl es auch wirklich schon recht warm ist in den Nächten. Auf der Donauinsel tummelten sich bei meinem Lokalaugenschein, und so viele mache ich ja nicht mehr, am Wochenende jedenfalls zigtausende Menschen. Unter der Autobahnbrücke wurde gefeiert, beim Himmel und Wasser durfte ich mit der Flashback-Crew bis in die Abendstunden tanzen. Übrigens auch sehr schön gewesen. Und auch sonst war die Stadt voll mit kleineren und größeren Soundsystemen. Und vor allem die Donauinsel natürlich, nicht immer zur ungeteilten Freude der Anrainer. Denn wenn hinter jedem Gebüsch ein illegales Soundsystem hinauswummert, dann tun sich oft die offiziell genehmigten Veranstaltungsorte schwer, die ihre Auflagen erfüllen und ihre Gebühren bezahlen dürfen und dann oft zu Unrecht angeschwärzt werden. Gleich daneben, auf der anderen Seite, in der Freudenau, da lud Red Bull übrigens zum großen Sommernachtsauftakt mit dem australischen Produzenten und DJ Fisher. Die Down Under Grinsekatze des globalen Tech-Haus lieferte bei ziemlich genau das ab, was man von ihm erwarten durfte. Bisher blieb die Berichterstattung erstaunlich überschaubar. Die Reaktionen fielen auch gemischt aus. Die einen, die feierten natürlich die ausgelassene Festivalstimmung in endlich wieder einer scheinbar genehmigten Open-Air-Location. Andere empfanden die Veranstaltung eher als perfekt durchorchestriertes Marketingprodukt, denn als authentisches Club-Kulturerlebnis. Auch musikalisch gibt es ja bei Fischer immer wenig Überraschungen. Große Drops, bekannte Vocals, maximale Party. Ja, minimales musikalisches Risiko. Losing It, aber nur, was den Track anlangt. Unterm Strich bekam das Publikum auf jeden Fall exakt das, wofür es gekommen war. Und vielleicht ist das auch die ehrlichste Form von Unterhaltung. Niemand wurde enttäuscht, aber vermutlich auch niemand nachhaltig herausgefordert von einem Konzern, der ja Unterhaltung und auch Sport als Kernkompetenz versteht, konnte man letztendlich aber auch kaum etwas anderes erwarten. Das soll jetzt nicht unbedingt ein Rant sein, aber ja. So ist es eben. Aber auf der anderen Seite können wir froh sein, dass es das in Wien jetzt auch wieder des Öfteren zu hören gibt. Passend zu Sommerhitze und Open-Air-Saison führt uns die heutige Sendung endlich jetzt zu einem Format, das seit Jahrzehnten, und zwar seit 3, zuverlässig für gesellschaftliche Verdichtung sorgt, ganz ohne Energy Drink Sponsoring. Pardon. Nämlich dem Techno-Café, 30 Jahre Techno-Café. 3 Jahrzehnte eines Formats, das längst aufgehört hat, bloß eine Veranstaltung zu sein und mittlerweile Teil der kulturellen DNA dieser Stadt geworden ist. Ja, das kann man durchaus so behaupten, denn was Mitte der 1990er Jahre als vergleichsweise kleiner Dienstagabend im damaligen 8. Bezirklokal Scheffel begann, entwickelte sich über die Jahre zu einem sozialen Fixpunkt der Wiener Nachtkultur, ein Ort zwischen Club-Wohnzimmernetzwerk, Rückzugsraum und meinetwegen auch Eskapismusmaschine. Bei mir ist heute natürlich, nach einigen Verschiebungen, Sandra Kendall, Gründerin, Gastgeberin und bis heute die prägende Figur hinter dem Techno-Café. Während zahllose Clubs an Größenwahn, Gentrifizierung, wirtschaftlichem Druck oder schlicht am Zeitgeist scheitern und scheiterten, blieb der Dienstag im Sommer bemerkenswert konstant. Nicht als nostalgische Zeitkapsel, sondern als Format, das ich immer wieder neu justieren musste. Das Techno-Café war dabei nie bloß ein musikalisches Format allein. Es war immer auch ein gesellschaftlicher Ort, ein Raum, in dem sich Szenemenschen, Kreative, Touristen, Hedonisten, Medienleute und einfach ganz gewöhnliche Wiener Nachtschwärmer begegneten. Und vielleicht liegt genau darin das Geheimnis seines langen Überlebens. Clubkultur soll man nie als exklusiven Elfenbeinturm verstehen, sondern als offenen, urbanen Resonanzraum. Gleichzeitig erzählt die Geschichte des Techno-Café auch von der Veränderung elektronischer Kultur selbst, vom Underground zur Institution, von Vinyl zu Streaming und Recordbox, von verrauchten Nächten zu algorithmisch kuratierten Aufmerksamkeitsplätzen, von einem Wien, das früher vielleicht provinzieller, härter und oft verschlossener wirkte, hin zu einer Stadt, deren Nachtleben heute ein bisschen zwischen Authentizität und Eventindustrie balanciert. Und vielleicht ist auch das eine Besonderheit dieses Formats, dass der Dienstag über all die Jahre nie ganz seine Unberechenbarkeit verloren hat. Dass dort immer noch Menschen zusammen kamen und kommen, um für ein paar Stunden etwas zu suchen, das im digitalen Alltag zunehmend selten wird. Eine echte Präsenz, eine Reibung und natürlich dazu Musik und Begegnung. Ja, und da ist natürlich Zeit, wieder einmal ein Gespräch über drei Jahrzehnte Wiener Nachtleben, über musikalische Haltung und urbane Veränderung zu führen. Sandra, endlich hat's geklappt. Servus.
Servus Rudi, danke für deine Geduld.
Ja, es gibt manchmal Momente, da muss man eben ein bisschen Geduld haben, aber der Vorteil des Ganzen ist, wir können ja schon ein bisschen rekapitulieren. Du bist jetzt natürlich da, weil es schon 30 Jahre, unfassbare 30 Jahre lang das Techno-Café gibt. Und wir haben ja fast jedes Jahr eine Edition gemacht. Letztes Jahr haben wir, glaube ich, einmal ausgelassen. Wann ist dir, beziehungsweise euch, du bist ja nicht ganz allein, klar geworden, dass das Techno-Café mehr geworden ist als nur eine regelmäßige Veranstaltung? Das ist ja schon Kult.
Ja, also es ist ja noch immer, ich glaube, das kannst du dir ja auch vorstellen, weil du bist ja auch schon so lange im Business. Irgendwie ist man so lange dabei und checkt es gar nicht. Und die Jubiläen helfen dir halt ein bisschen, weil man mal so einen Stopp macht und rekapituliert, wie war's. Und die Leute fragen dich dann ja auch immer, was waren die besten Sachen, was waren die schlechten Sachen. Und man nimmt sich dann wieder Zeit, ja, zu sinnieren, warum und wieso und wie fühle ich mich dabei. Mhm. Und jetzt bin ich aber super wunderbar abgeschweift. Was war die Frage?
Wann dir klar geworden ist, dass das Techno-Café mehr geworden ist als eine nur regelmäßige Veranstaltung jeden Sommer?
Das war eigentlich in dem Moment, und daran erinnere ich mich immer wieder, ist, als die Menschen zu mir gekommen sind und einfach den Dienstag gefeiert haben und er für sie ein wichtiger Teil des Sommers wurde, wo sie dann begonnen haben, am Mittwoch sich freizunehmen, keine Termine mehr einzuteilen. Sie haben begonnen, sich am Dienstag zu bedanken, wie schön es ist und wie sie froh sind, dass wir das jedes Jahr machen und ja.
Ja, es ist ja eigentlich unglaublich. Wir sind ja eine Zeit lang Dienstag parallel gelaufen. Das ist ja jetzt bei mir auch schon wieder über ein Jahrzehnt her, dass es Crazy nicht mehr gibt. Und ich habe auch später angefangen, dass es Techno gefällt. Das gibt es immer noch. Und ich kann mich ja noch gut an die Zeiten erinnern. Das war natürlich dann auch immer im Sommer, wo dann so gegen vier auch noch ein Schwung vom Volksgarten rübergeschwappt ist. Es ist halt leider jetzt mittlerweile auch so, dass allgemein Events unter der Woche schlechter gelaufen sind. Wir haben das ja auch in den vergangenen Podcasts schon thematisiert. Das liegt auch vielleicht an den neuen Studioanordnungen und so weiter und so fort. War dein ursprünglicher Antrieb eigentlich eher musikalisch oder war er sozial? Ging es dir da mehr um die neuen Sounds damals oder um eine andere Art von Nachtleben? Weil wir erinnern uns ja noch, das Techno-Café begann ja in der allerersten Saison in einem Lokal, das was keiner mehr kennt, nämlich im Scheffel, und ist erst dann kurz danach in Volksgarten gewandert.
Also, gute Frage. Nein, für mich war es wirklich die soziale Komponente, weil wir kennen das ja alle, wir lieben die Musik und die war super damals auch auf den Partys und Raves, da gibt es gar nichts zu bemängeln, aber die Unterhaltung ist halt schwierig, du schreist dich an und ja, sprichst halt zwischen Tür und Angel. Und ich wollte meine Freunde oder die Techno-Community einfach auch außerhalb dieser Partys sehen und mit ihnen reden können, aber on top natürlich die super Musik dazu.
Mhm. Was hat dir eigentlich damals in der Clubkultur in Wien gefehlt, als das begonnen hat, 1996?
1996. Erstens war ich ziemlich jung und nicht so irre erfahren. Deswegen würde ich mal sagen, ich war eigentlich schon sehr zufrieden, weil wir hatten damals das O4, wir hatten damals die Arena, wir hatten damals die illegalen Partys. Mhm. Und eigentlich war die Woche eh schon super ausgefüllt, wenn wir uns erinnern. Mehr hätte ich gar nicht mehr weggehen können. Und was auch damals das Schöne war, was ich halt eher dann zu heute bemängle, ist, dass wir nicht nach zu den Stars gegangen sind, sondern zu den einzelnen Veranstaltungen, wo wir wussten, dass sie einfach gut werden. Wir haben praktisch einfach vertraut und dem Brand, obwohl wir es damals nicht so genannt haben, aber es gab einfach ein Bonding, eine Identifizierung, eine positive, und da hat jemand gerufen, Loop in der Arena, und es war klar, wir gehen ins Loop in die Arena.
Ja, und das Flex hat es damals ja eigentlich auch erst in den Anfangsschuhen gegeben. Es ist dann eine Zeit lang auch so ein bisschen der Ableger gewesen. Ich glaube, es gab sogar mal ein Techno-Café im Flex, eines, kann mich erinnern. Kannst du dich noch erinnern?
Dein Gedächtnis ist besser.
Irgendwann Ende der 90er haben wir mal eine Edition gemacht. Du hast ja da immer, warst immer sehr vorsichtig, was so Ausflüge in andere Locations betrifft. Das bist du, glaube ich, immer noch, oder?
Bin ich immer noch, ja, da hast du völlig recht. Also durch Corona habe ich es dann wieder gemacht. Das hat super gut funktioniert und bin ich auch total dankbar. Aber ja, ich finde die Verbindung vom Pavillon Technocafé ist sehr eng. Aber trotzdem traue ich mich immer wieder drüber, weil jetzt mache ich zum Beispiel auch einfach eine Tennis-Afterwork-Geschichte im 13. Bezirk. Also so kleinere Sachen immer wieder. Oder auch dieses Jahr im März zum 30.
Autohaus.
Ja, genau, bei Cupra. Das ist auch super angekommen. Also ich würde sagen, ja, früher mehr, jetzt bin ich schon mutiger.
Ja, aber ja, ich habe immer meinen Spion im Viertel, den Arthur, der wohnt ja neben mir und kommt manchmal auf ein Glaserl, und da weiß ich auch immer. Der hat erzählt, das war ganz toll. Ja, also solche Sachen gibt es natürlich, aber ich kann mich erinnern, du hast dich früher oft gewehrt, dass man mal gefragt hat, so mach mal da was im Rahmen eines Festivals oder so. Da hast du, glaube ich, immer ein bisschen abgewunken gern. Stimmt das?
Ja, stimmt. Stimmt.
Eure Entwicklung ist auf jeden Fall organisch zu bezeichnen. Denn als du begonnen hast, und vor allem das erste Jahrzehnt, das war ja noch Social Media befreit, da hat man alles das, was du vorher ganz richtig angesprochen hast, das Wort, die Brand, das hat ja noch gar nicht existiert, die Marke, das gibt es erst jetzt. Welche Herausforderungen oder Veränderungen haben dich auf diesem Weg am meisten geprägt? Kann man das überhaupt in Worte zusammenfassen?
Naja, ich bin zum einen wahnsinnig dankbar, dass ich die ganze analoge Geschichte noch erlebt habe. Und zwar einfach, indem ich einen Flyer gedruckt habe und den Menschen in die Hand gegeben habe. Und dann ging das los eben mit organisch, dass die Leute erzählen, die Party ist cool und man kommt immer mehr hin und kommt immer mehr hin. Die Entwicklung, ich glaube auch, warum heute wir noch immer dastehen, ist, unsere Entwicklung war langsamer und nicht so massiv, aber dafür finde ich, sie ist tiefer verwurzelt.
Stimmt. Und ich war ja das eine oder andere Mal dort, und das Lustige ist, es gibt ja dort immer noch Leute, die auch damals in den 90ern und 0er Jahren, ich habe dann ja mal eine längere Pause gemacht, zwangsläufig durch das Crazy, auch dort waren. Also die Leute gibt es, das gibt ein paar, sind wahrscheinlich nicht mehr sehr viele, aber es gibt noch welche, die sind immer am Dienstag dort.
Ja. Und es gibt
Urgesteine,
und es gibt auch immer wieder Leute, die nach 2-3 Jahren wiederkommen und dann wenigstens einmal in der Saison kommen. Und da merkt man halt schon, da ist eine Bindung da. Und die Bindung ist halt einfach da, weil wir halt auch für etwas stehen, weil das jetzt einfach nicht nur so ein schneller Hype ist, sondern weil es einfach eine tiefe Geschichte ist von damals, als gab es das noch nicht. Wir haben uns gefunden im Underground, dann wurde der Underground organisch größer, es gab Afterwork nicht, nicht mal das Wort war irgendwie im Raum.
Das gab es erst, glaube ich, ein paar Jahre später dann.
Ja, ich meine, keiner von uns hat daran gedacht, nach dem Büro, oder ich meine, abgesehen davon, dass die meisten nicht im Büro gearbeitet haben, dann mit der Aktentasche in die Disco zu gehen oder in den Club zu gehen. Das war völlig uninteressant. Das war ja getrennt eigentlich.
Technocafé, wie wir wissen, immer Dienstag, mit 3 Ausnahmen, glaube ich, muss am Boden über. Warum glaubst du, hat gerade dieser Wochentag so gut funktioniert?
Gute Frage, aber funktionieren nicht der Donnerstag und der Mittwoch auch?
Naja, wenn man jetzt deine Geschichte anschaut, glaube ich, mit 30 Jahren Kontinuität, es gibt mittwochs und donnerstags, gab es natürlich immer wieder mal ein paar Sachen, die parallel ganz gut funktioniert haben, sind aber immer wieder verschwunden. Und wenn ich jetzt so andere Veranstalter anschaue, die es im Volksgarten-Pavillon probieren, also in derselben Location, Es gibt ja Leute, das Lustige ist, es gibt ja Leute zu mir, die sagen, ich gehe ins Techno-Café, meinen aber gar nicht den Dienstag, sondern gehen am Freitag ins Volksgarten-Pavillon.
Ich hab viele Jahre versucht, das wirklich den Leuten klarzumachen, aber ich bin immer wieder, wenn ich es ihnen erzähle, verstehen sie es, aber ich habe irgendwann aufgehört, das ist einfach so, der ist einfach so stark gebrandet mit dem Dienstag. Mhm. Ich denke, oder mein Gefühl sagt mir, dass der Dienstag einfach so gut funktioniert. Erstens waren wir die Ersten, wir sind praktisch quasi die Platzhirsche.
Ja.
Und zweitens gibt es am Dienstag dann nicht so viel rundherum.
Gar nichts.
Genau. Und du warst eine Zeit lang, das hat sich dann befruchtet, weil da sind die Leute halt, haben sie ein bisschen mal so ausgewählt, gehe ich zu dir, kommen sie zu mir oder kommen sie zuerst zu mir, gehen sie dann zu dir. Mhm. Aber sonst hat sich ja nichts etabliert. Und ich glaube, deswegen funktioniert der Dienstag auch besser, weil am Mittwoch ist irgendwie so, mitten in der Woche ist irgendwie ein komischer Tag und Donnerstag gibt es schon wieder zu viel.
Ja, wobei es auch nachgelassen hat, glaube ich. Aber als du begonnen hast, war zum Beispiel Donnerstag immer der Happy- und der Heaven-Tag. Ja? Gibt es halt jetzt leider auch nicht mehr, wirklich. Aber es ist, wir haben es ja vorher angesprochen, natürlich auch alles eine wirtschaftliche und gesellschaftspolitische Entwicklung, dass sich alles aufs Wochenende fokussiert. Sicher ist dir auch zu Pass gekommen, dass früher feiern und draußen feiern natürlich in den letzten Jahren, speziell nach Corona, sehr populär geworden sind. Glaubst du, dass das, wie ist das eigentlich bei dir so von der Entwicklung her, von der Publikumsentwicklung, kommen da wirklich schon, und du öffnest dich, glaube ich, um 17 Uhr, oder?
17.30
Uhr, ja. Wie geht es da dahin? Weil es gibt ja wahrscheinlich die früh kommen, dann gehen die früh kommen, gehen früher und dann kommen die Nachtschwärmer.
Ja, genau. Also, was sich verändert hat, dass die Nachtschwärmer weniger geworden sind.
Ja.
Mhm. Also das ist echt erst seit diesem Jahr. Die letzten Jahre nach Corona war es sowieso ein irrer Boom, also da ging es rasant wieder nach oben. Letztes Jahr war auch noch gleich, aber dieses Jahr merke ich, dass die Menschen, die Nachtschwärmer kommen erst, wenn es wirklich warm ist. Wenn so halbgare Temperaturen sind, reißt das ab, das gibt es nicht mehr.
Mhm. Na gut, die Saison ist noch jung, darf ich nicht vergessen. Und es gab natürlich jetzt einen super Mai, der hat stark begonnen, sehr heiß und trocken. Jetzt ist der Juni halt ein bisschen durchwachsen gewesen. Aber wenn man die Prognosen anschaut, dann wird das, glaube ich, schon noch ein super Sommer werden. Man darf ja nie vergessen, dass dann alle Studenten, die da im Juni noch Prüfungen haben, vielleicht auch ein bisschen zurückstecken müssen. Wie hat sich eigentlich das Publikum über die Jahre verändert?
Ich finde es total spannend, weil eine Zeit lang war es total schwierig, die 30 plus zu bekommen und die zu behalten. Und wir hatten viel mehr Jüngere. Und jetzt hat sich's gedreht. Jetzt sind die 30 plus in Scharren und leicht und kommen immer mehr. Und es geht viel mehr darum, das zu schauen, dass die Jüngeren 20 plus, dass die Waage hält und dass da wieder mehr kommen. Also das finde ich witzig, dass sich in diesen vielen, vielen, vielen Jahren die Altersklasse, welche gerade leicht ist oder nicht leicht ist, da zu sein, verändert. Und was ich auch mitbekommen habe, ist so, es ist nicht mehr so exzessiv. Also wir sperren früher, wenn du dich erinnern kannst, sind wir oft um 6 Uhr doch da gesessen und haben ein paar Palaver.
Da war es schon wieder hell.
Es war schon wieder hell. Das passiert heute nicht mehr. Heute werden es weniger und wir sperren um 4 zu oder jetzt, wenn es kühler ist, auch um 3. Ja? Also es ist, weiß nicht, ob es jetzt gesünder ist, wie auch immer, es hat sich verändert.
Naja, das Thema Gesundheit und nicht mehr Alkohol trinken und so weiter und weiß ich nicht, weniger Drogen nehmen, das ist sicherlich auch ein Punkt, den wir ja dauernd in den Medien lesen. Es ist auch so, dass die Clubkultur früher so ein bisschen geschlossener und stärker abgegrenzt war. Du hast das ja gerade vorher angesprochen, es gab viele illegale, halblegale oder eben so Off-Location-Events. Die gibt es heute ja auch wieder, aber das ist alles viel, viel mehr im kommerziellen Bereich anzusiedeln. Empfindest du eigentlich die heutige Offenheit als Bereicherung, dass natürlich die elektronische Musik jetzt natürlich auch alles überlagert? Weil als du begonnen hast in den 90ern, da war ja noch dieser große Gitarrenblock versus der Elektronikblock. Und da hat man immer, ich kann mich erinnern, diskutiert mit den Journalisten, und Technoschädel versus Gitarren.
Ja, also ich muss zugeben, dass ich einfach froh bin, dass ich es früher erlebt habe, weil ich finde, es war viel mehr Community-Verhalten. Jetzt finde ich, für mich klar, ist das jetzt, wie es jetzt passiert und auch diese neue Bewegungen oder neue Art der Veranstalten, ist für mich viel zu spektakelig, ja. Also wenn ich jetzt da beginnen muss, eine Party mit Leuchtkerzen, Sprühkerzen und da irgendwie praktisch wie in einer Manege, in einem Zirkus die Sachen aufzufahren.
Das willst du nicht.
Nein, das ist einfach nicht mein Ding, aber ich bin noch 52, ich habe es anders erlebt, wenn die 20, 30-Jährigen sich damit wohlfühlen, go with it. Für mich war es ein anderer Vibe. Wir haben damals noch gelebt von dieser Kultur, wir sind rebellisch, wir sind unter uns, die Erwachsenen verstehen uns nicht, ja, wir haben keinen Ausverkauf, wir sind nicht Mainstream und es war ein tolles Gefühl. Klar, Techno-Café ist Mainstream schon lange, darum geht es nicht, aber mir gefällt nicht, aber das ist halt einfach durch Social Media und die allgemeine Geschichte, dass man den Kunden und alles so super entertainen muss.
Ja, das stimmt. Und das fällt ja uns alten Veranstaltern überhaupt jetzt ein bisschen schwerer, sich da einzuordnen, weil es geht eigentlich nur noch um das Entertainment. Da gibt es natürlich im Babylon automatisch viele Möglichkeiten, die Entertainment sind, super schöne Location, ein Barbecue, man kann ein Prosecco trinken, man muss ja nicht unbedingt drinnen stehen und der Musik so intensiv zuhören, vor allem nicht in den ersten Stunden. War der Volksgarten da immer die perfekte Location? Weil es ist ja so, also Volksgarten Babylon, es gibt ja, Volksgarten ist ja groß, es gibt ja viele Sachen, die dort auch nicht funktionieren.
Nee, ich finde, Pavillon ist eine super schwierige Location, weil er einfach so groß ist und so offen ist. Mhm. Und weil der Pavi sich ja auch, dann auch nicht so ganz klar, nicht ganz klar ist. Bist du jetzt ein Café, bist du eine Party, eine Disco, bist du nicht? Das heißt, ich denke, dass die Menschen auch nicht immer genau wissen, was sie dort bekommen. Und dadurch, dass es natürlich so viele verschiedene Geschichten gibt, kennen sie sich dann oft auch noch weniger aus. Also ich finde ein Pavillon zu bespielen, also nicht leicht. Also ich habe halt einfach das Glück, dass ich es halt sehr früh begonnen habe und einfach anscheinend richtig gut angepackt habe. Aber ich verstehe, dass die Leute heute, also die Veranstalter es schwieriger haben, obwohl es ein paar Veranstalter gibt, die wirklich tolle Sachen haben, wie Männer im Garten und die sind auch super voll.
Ja, es gibt jetzt wieder mehr. Es liegt wahrscheinlich aber auch daran, dass es einfach fast keine Location in Wien gibt, wo man draußen ein bisschen Musik machen kann. Auch im Babylon ist ja der Sound ein bisschen limitiert. Aber es hat sich jetzt zumindest in den letzten Jahren jetzt wieder eingerufen können. Es gab ja auch einmal ein Jahr, wo es ein bisschen eng wurde, nicht? Wo da schon ein bisschen das Damoklesschwert über den Babylon gehangen ist. Das ist Gott sei Dank alles wieder vom Tisch, oder?
Ja, das gab's, dass eben die Anlage komplett draußen abgedreht wird. Aber ganz ehrlich, das Damoklesschwert hängt immer drüber. Aha. Immer drüber und immer muss man aufpassen und es gibt immer Kontrollen. Das kann sich ja draußen, das können sich ja die Menschen, die Gäste machen sich darüber keine Gedanken. Aber es ist extrem streng und wird total kontrolliert zu veranstalten. Und wir können, dass man überhaupt draußen Musik spielen kann, weil, hast du eh gerade gesagt, ist überhaupt ein Wahnsinn und das geht halt einfach nicht so laut, weil es halt einfach Menschen gibt, die eine Nachtruhe wollen.
Genau, und auch wenn es nur ein Mensch ist.
Das ist der Wahnsinn in Wien, da muss nur eine Person sein.
Jetzt gehen wir ein bisschen zum Sound. 30 Jahre sind natürlich jetzt sehr, sehr lang. Begonnen hat das Ganze wirklich ja so mit den ganzen damals noch Techno-Sounds. Das war ja, wenn man das heute vergleicht, eigentlich raus, oder? War Techno 1996 heute raus? Oder war das Nein. halt so Detroit, angehaucht? War auf jeden Fall viel langsamer als das, was heute Techno ist, nicht?
Naja, das, was heute so schnell daherkommt, ist ja für mich dann mehr der Hard-Techno. Aber damals, natürlich haben wir Techno gespielt. Wir haben ja genug DJs gehabt wie Pure oder auch der Christopher hat Techno gespielt. Aber wir haben ja beides, House und Techno. Weil wenn du dich ja noch erinnerst, ich hatte ja die Sally, meine Geschäftspartnerin, die kam ja aus der House-Ecke wie hat ihr ehemaliger Partner geheißen, der DJ?
Ja!
Das Gedächtnis.
Das Gedächtnis lässt nach. Aber ich kann mich noch erinnern, ja. Was wurde eigentlich aus Sally?
Sally hat sich irgendwann entschieden, sich dem Familienleben zu widmen.
Aber kommt sie noch ab und an?
Nein, überhaupt nicht. Die ist ganz oder gar nicht. Die ist im Familienleben.
Okay. Ja. Ja, ich kann mich natürlich noch gut erinnern und jetzt ist das natürlich ganz anders. Gibt es eigentlich jetzt definitiv Sounds oder Dynamiken, die für dich einfach nicht zum Techno-Café passen?
Naja, also nachdem die Anlage keine Clubanlage ist, musst du per se schon schauen, was du spielst. Also in dem Sinne, was für mich überhaupt nicht passt, ist Hard Techno. Minimal passt für mich, finde ich, auch überhaupt nicht zum Techno-Café. Für mich passt aber auch Trance nicht zum Techno-Café. Mhm. Der Bouncy-Sound geht teilweise eher später in der Nacht. Also das sind so Sachen, die es bei mir einfach nicht gibt. Oder auch, was die, auch dieser Happy-Peppy-Hardcore-Techno.
Ah, genau. Sehr schön, kann ich voll d'accord gehen. Wie wichtig ist dir ein lokaler Bezug innerhalb eines Line-Ups? Ich meine, du buchst ja quasi ausschließlich lokal.
Eben, ich buche ausschließlich, also da siehst du, wie wichtig es mir ist. Ich war immer schon der Meinung, wir haben so viele gute vor Ort und ich hole mir diese, abgesehen davon, der Techno-Café-Vibe ist sehr eigen. Ich habe ja schon immer wieder welche geholt und die können sich dann doch irgendwie nicht ganz was vorstellen. Was ist das Techno-Café? Weißt du, es ist halt irgendwie dieser romantische Garten und dann,
Ja, genau. Spielen sie einfach doch irgendwie das, was sie sonst auch in einem großen Club spielen und das passt dort nicht.
Genau, ja. Und du weißt ja selber, du bist auch DJ, wenn du wohin gebucht bist, du musst irgendwie ein Gefühl haben, was ist das? Und deswegen habe ich einfach gemerkt, es passt einfach nicht so gut. Wenn sie kommen, dann sollten sie den Club kennen, dann gerne buchen, aber eigentlich ist es mir viel lieber mit den heimischen DJs. Abgesehen, vergiss nicht, ich habe ja 15 bis 20 Events pro Saison und da vorne gibt es zwischen 2 und 5 Absagen. Es ist mühsam mit Flügen und so weiter dann.
Richtig. Und vor allem dann gibt es ja auch keinen Ersatztermin. Manche wollen und bestehen ja dann drauf, dass sie trotzdem bezahlt werden und so weiter und so weiter. Aber natürlich gibt es ja Freunde, die ja mittlerweile international geworden sind. Siehe Wolfram, der eigentlich auch Österreich ist, aber gar nicht mehr in Österreich wohnt. Spielt der auch noch?
Nein, der Wolfram ist für das Techno-Café zu klein. Also wir sind zu klein für ihn. Also, er meldet sich nicht mal mehr.
Oh je, na, vielleicht hört er den Podcast. Welche Rolle spielen Social Media und Reichweite eigentlich heute bei Booking-Entscheidungen? Ich meine, die Wiener DJs haben ja oft auch ganz tolle Social Media Seiten. Wir Alten ja weniger, weil wir uns da ein bisschen schon schwer tun und uns diese ganze Videomacherei ja fast schon mehr Zeit kostet. Die Jungen machen das ja mit Schnippschnapp. Ist das bei dir auch ein Thema, dass du die buchst, die halt da besonders aktiv sind?
Nein, das spielt überhaupt keine Rolle. Ich sage es jetzt ganz ehrlich und ganz beinhart und mag jetzt für manche unangenehm sein. Es gibt so gut wie keine DJs in Wien, die eine Crowd mitziehen. Mhm. Und es ist egal, wie toll der Social-Media-Kanal aufgestellt ist. Also und wir sind ja schon immer froh, wenn sie es reposten. Aber ich muss auch sagen, es ist nicht deren Aufgabe, für die Crowd zu sorgen. Das ist unsere Aufgabe. Aber ich glaube, es gibt nur ganz wenige, die wirklich eine Crowd haben und mitziehen. Das ist in Wien zum Beispiel Steve Hope oder auch die Anna Ulrich. Ich finde, die hat das grandios hingelegt und legt das grandios hin. Und deswegen also hat genügend Bookings dadurch. Aber sonst ist das eine Illusion, dass der DJ, ich finde es super, wenn sie einen Kanal haben, aber die wenigsten kommen dann mit einer Crowd. Also
das ist absolut richtig und gerade wir Älteren tun uns da schwer. Es ist dann halt schön, wenn wir bei, sag ich mal, passenden Events spielen, wo dann halt einfach die Leute kommen, weil sie sehen, der spielt wieder mal der und dann kann man wieder mal hören, aber dass man dann so bewusst sagt, ich nehme jetzt meine 30, 45-jährigen Freunde mit oder 50-jährigen Freunde mit. Das ist chancenlos. Die meisten haben Familie und für die ist das natürlich dann schon lange kein Thema mehr. Früher waren ja Haus und Techno oft viel stärker voneinander getrennt. Du hast es gerade vorher angesprochen. Heute verschwimmt ja vieles. Findest du das eigentlich spannend oder geht dadurch auch manchmal etwas verloren? Ich meine, da im schnellen Bounce-Sound finden sich ja wahnsinnig viele alte, klassische Hausthemen, die wahrscheinlich in den 90ern noch im Techno-Café gespielt wurden und heute sind es auf 150.
Ich finde, ich sehe das ein bisschen anders. Ich finde, es hat sich zu sehr, es differenziert sich zu sehr, es trennt sich wieder zu sehr. Es trennt sich wieder so die G-Community, die Jungen, die Älteren. Ich finde, wir haben das früher viel mehr zusammengebracht durch den Techno. Mhm. Ich finde die Bewegung in die andere Richtung und das gefällt mir, Das ist eine persönliche Geschichte. Ich habe es lieber, wenn sich alles mischt.
Okay. Ja, ich eigentlich auch. Das war ja auch das, wo wir noch in der Meierei sehr eklektische Sets gehabt haben, was ja heute komplett verschwindet. Das habe ich auch schon oft thematisiert. Du betonst ja auch oft die Förderung von Newcomern. Worauf achtest du dann dabei besonders, wenn es nicht die Social Media sind?
Ich achte einfach, was löst das Set in mir aus? Ich höre es mir an, was löst es in mir aus?
Also, dass sie dir vorher schickt.
Ja, genau. Ja. Also, wir kriegen 2 bis 3 Sets und die teile ich dann zwischen der Christine und mir auf. Sie hört sich halt lieber den härteren Sound an, ich lieber den
softeren.
Den softeren, da gibt es halt Vorlieben. Und wir hören uns das an und schauen, was es uns auslöst. Und gibt es da eine Mixkunst, passt der Sound zum Techno-Café? Also ich schaue mir da nicht die Webseite an, ich schaue mir nicht den Instagram-Kanal an, sondern ich schaue mir die Handschrift des DJs an mit der Musik oder höre sie an.
Gab es da dann auch schon Entscheidungen oder Situationen, bei denen du in Booking-Entscheidungen falsch gelegen bist, wo es dann der vorherige Eindruck viel besser war, als dann, was danach abgeliefert wurde?
Kann ich mich nicht wesentlich erinnern. Es gibt halt schon immer wieder DJs, wie wir auch wissen, die haben heute nicht den super Tag und legen heute nicht das super Set hin, was sie vor einem Jahr hingelegt haben. Ist aber ja, auch normal. Ja.
Ist Tagesform.
Ja, ist Tagesform und das gehört halt auch dazu. Und das Techno-Café, letztens hatten wir den ersten heißen Tag mit 32 Grad. Da gehen halt die Gäste schwer rein.
Ja. Habe ich auch schon erlebt damals, da glaubt man, boah, heute wird es gerade, ist gerade auch gekracht, nur bis man die dann wirklich bei 35 Grad zum Tanzen kriegt, beziehungsweise sie tanzen kürzer.
Ja.
Sie machen dann wieder schneller Pause.
Ja.
Und das macht natürlich auch mit einem DJ was im Kopf, wenn dann vielleicht eine Nummer, ja, vielleicht hat die nicht so gefetzt und dann sind ja die Hälfte weniger am Dancefloor, hat man ja sofort ein Unsicherheitsgefühl und ja, dann wird das Set vielleicht auch schlechter. Oder eigentlich verkrampfter, sagen wir es einmal so. Nach welchen Kriterien entscheidest du, ob jemand wieder gebucht wird? Es gibt ja, nehme ich einmal an, auch einen Stamm an DJs, die jedes Jahr spielen dürfen, weil sie natürlich immer hinkommen, weil sie zum Stamm, zur Stammkuh gehören und da gibt es wahrscheinlich auch viele neue.
Aber das mischt sich durch. Es stimmt schon, dass einige DJs uns ein paar Jahre hindurch begleiten als Stamm-DJs und dann mischt sich es aber wieder neu. Also es ist jetzt nie, vielleicht der Christopher Just ist der Einzige, ja, der vom ersten Techno-Café bis heute
der Bullsinger, noch
auflegt. Ja, aber der Bullsinger legt auch nicht jedes Jahr auf. Ja? Also von den ganz Alten, mit denen wir groß geworden sind, gibt es noch im Jahr Bullsinger.
Golini gibt es glaube ich auch noch, mit Tochter manchmal.
Ja, der Golini hat es auch schon lange nicht mehr aufgelegt. Und von den Neuen gibt es dann ja doch immer wieder
Steve Hope.
Ja, Steve Hope. Aber mit Steve habe ich auch erst vor ein paar Jahren begonnen zum Arbeiten.
Ja, ja gut, der Steve kommt ja wirklich auch eigentlich aus einer anderen Ecke und ist jetzt eben auch ein wunderbares Verbindungsglied. Wie hat sich jetzt eigentlich deine persönliche Arbeit verändert? Wie viel davon ist heute noch jetzt reine Kulturarbeit im Sinne von Buchen und Kuratieren und wie viel Organisation, Hospitality oder hoffentlich nicht so viel Krisenmanagement?
Also die Arbeit hat sich auf jeden Fall in dem Sinne verändert, dass ich selber nicht mehr vor Ort exzessiv feiere.
Das hast du aber nie gemacht, oder?
Oh ja, die ersten Jahre immer.
Ja. Da war ich wahrscheinlich immer exzessiv, nicht gemerkt.
Da warst du auch im Crazy. Nein, die Sali und ich, und wir haben, da gab es super Geschichten, die ersten Jahre massiv gefeiert. Aber die Arbeit hat sich verändert, dass es viel mehr fade Backoffice-Arbeit ist. Ja. Und viel mehr, ich meine, früher habe ich die Flyer verteilt, heute muss ich mit dem Social-Media-Team mich treffen und mache Community-Management. Ja. Ja. Also ich mache selber noch das Community-Management, weil ich finde halt, ich bin selber am liebsten im Austausch mit den Gästen. Und ja, wie du dich vielleicht erinnerst, hatte ich auch viele Jahre gar keine Sponsoren, habe mich ja vehement dagegen gewehrt. Jetzt habe ich Sponsoren, da gibt es natürlich dann auch Betreuung. Die Promo hat sich verändert durch die Social Media Kanäle oder heuer durch 30 Jahre Jubiläum mit vielen Interviews. Es ist, finde ich, früher war es eben analog. Da haben wir ja gerade mal ein Telefon gehabt. Die ersten Techno-Cafés habe ich mit einem Telefon mit einer Schnur erledigt.
Ja. Das kann ich mich auch noch erinnern. Und das war ja dann auch so ein bisschen noch so ein Community. Hast du gehört, da gibt es eine Veranstaltung, da müssen wir hingehen. Und eben im Scheffel, den es ja, glaube ich, heute als Gastronomiebetrieb sogar noch gibt, aber heißt, glaube ich, nicht mehr Scheffel, oder?
Ja, er hat viele Namen in der Zwischenzeit gehabt, aber es gibt ihn noch, ja.
Es gibt ihn tatsächlich noch. Die Flyer, kann ich mich auch noch gut erinnern, waren immer sehr schick gemacht. Wer hat die eigentlich immer designt? War das der Aurel?
Nein, der Lothar Bienenstein.
Einer Lothar.
Den kennst du
ja. Ja, natürlich kenne ich Lothar. Und die waren ja auch immer sehr schick, viele haben die gesammelt. Hast du eigentlich alle noch aus allen Jahren?
Ja, aber dadurch, dass wir jedes Jahr und jetzt jedes Monat auch einen Flyer hatten, ich hab viele, ich würde sagen 70-80% habe ich noch. Ja.
Aber gibt es heute noch die analogen Flyer oder verzichtest du jetzt drauf?
Nein, die analogen Flyer habe ich aufgehört.
Okay, naja, die haben fast alle. Du sprichst ja auch über steigende Preise und verändertes Konsumverhalten. Das Technocafé war ja ganz lang und das war ja wahrscheinlich auch ein Teil des Erfolgsgeheimnisses, wirklich sehr, sehr günstig, auch was den Eintritt anlangt. Ich glaube, es begann mit 20 Schilling.
Ja.
Und dann ging es halt so ganz lange auf, dann waren 5 Euro, 6 Euro. Ja. Wie spürbar ist mittlerweile dieses veränderte Konsumverhalten im Nachtleben für dich?
Ich finde, die Menschen sind halt wählerischer geworden, wo du früher wahrscheinlich gesagt hast, ich gehe jetzt noch am Dienstag und am Donnerstag, entscheiden sie sich heute für einen Tag, viele. Mhm. Und das heißt, ich denke von der Veranstalterseite, also auch wir wissen, dass wir halt jetzt nicht mehr ganz alles so steuern können, sondern die Menschen wählerischer sind und wenn halt am Donnerstag schöneres Wetter ist, gehen es vielleicht eher am Donnerstag als am Dienstag. Das heißt, die Zeiten sind, finde ich, nicht mehr so ganz entspannt.
Es ist unpredictable, sagen die. Man kann es nicht mehr immer vorhersagen. Obwohl, du hast ja jetzt auch einen Vorverkauf seit einigen Jahren.
Ja,
da kann man es ein bisschen steuern, glaube ich, oder?
Finde nicht. Also, weil das Publikum ist eher älter bei mir, also ein Großteil. Also, die gehen nicht in den Vorverkauf. Die Vorverkauf ist wirklich klassisch sehr jung. Mhm. Und die kaufen den Vorverkauf ein paar Tage vorher. Das ist jetzt nicht so ein riesen Unterschied. Ja. Also, es ist nicht so wie vielleicht, glaube ich, ganz Ottergunner Techno, die gänzlich nur über den Vorverkauf funktionieren. Da merke ich halt schon, dass es einfach eine andere Linie, die wir haben und auch von den Gästen. Man könnte das sicher forcieren, noch mehr vom Marketing, aber ich denke mir, wenn sie die Gäste bar bezahlen wollen, dann soll sie bar bezahlen.
Ja, naja, es ist ja auch, wird immer forciert, auch bei uns. Was denkst du, was erwarten jüngere Gäste heute, also im Jahr 2026, anders als noch vor 10 oder 15 Jahren von einer Veranstaltung wie dem Techno-Café?
Naja, es ist ein bisschen witzig, weil ich habe ja schon noch genügend mit im Team, die jünger sind. Ich bespreche mich natürlich mit denen, auch so mit Gästen. Und es gibt da so eine Differenzierung. Und zwar, es gibt eben die das total auf dieses Entertainment stehen, ja, die gerne eben dann zu dem Event gehen, wo dann mit den Sprühkerzen ist. Und dann gibt es anderen, die das überhaupt nicht mögen und genau gleich alt sind. Also das heißt, man kann das natürlich wieder mal nicht alles über den Kamm scheren. Mhm. Und was finde ich halt wichtig ist, gerade als Brand, und das kann ich aus den 30 Jahren sagen, nur weil dieser Trend da ist, heißt das nicht, dass du diesen Trend nachgehen musst. Du musst dich immer fragen, passt das zu deinen Werten? Und zu meinen Werten passt halt dieses Entertainment nicht. Das heißt, ich konzentriere mich nicht auf die Gäste, die dieses Entertainment wollen, sondern auf die, die genau das wollen, was wir haben und schau, dass da die Bindung stärker wird.
Social Media ist natürlich wichtig geworden. Du hast ein Team, du hast das angesprochen, Christine und alle möglichen Leute. Wie viel sind das überhaupt insgesamt jetzt, die für dich sozusagen fix arbeiten?
Ja, wir sind halt sie alle so ein Freelancer-Team, die ja auch alle ihre Business noch haben, aber der Simon macht zum Beispiel das Sponsoring, die Christine macht am Abend das Executive Management, ja, und halt, die würde ich eher noch sagen, die hat ja heuer 10-jähriges Jubiläum gefeiert, die auch irgendwie reingewachsen ist als Host. Und darüber bin ich sehr froh, weil sie ist eben jünger als ich und da weiß ich, dass jetzt auch eine Person da, die dann repräsentativ da ist und mitfeiert und mit den Gästen einfach kommuniziert. Der Simon auch, aber der Simon im kleineren Rahmen. Und sonst habe ich halt das Social Media Team von 2 Leuten und die Casa Ladies.
Genau, die machen natürlich auch immer Berichte über die Nacht. Das kann man dann auch wunderbar in den Stories anschauen, wie sich der Club fühlt und die Stimmung. Das macht ohnehin jeder. Sehr en vogue sind ja in letzter Zeit auch immer filmfreie Events. Würdest du ein filmfreies Event spannend finden oder nur eines, wo nur ihr die Aufnahmen macht?
Ich habe das jetzt kürzlich gelesen, dass es immer mehr nicht nur Clubs, sondern auch Konzerte eben handyfrei sind. Und ich sage es ehrlich, ich begrüße es. Wir haben uns jetzt auch überlegt, wie wollen wir dieses Jahr fahren mit und wir haben auch begonnen, wir werden einfach die Nacht schon noch dokumentieren, aber weniger dokumentieren. Und Wenn wir das filmfrei machen würden, müsste ich mich halt drum kümmern, wie ist die Kommunikation, wo kannst du dann die Handys hingeben? Also das heißt, das ist schon auch ein Aufwand, was machst du dann mit den Handys?
Naja, die Forelle macht es ja zum Beispiel so, dass man einen Sticker gibt, oder das machen auch viele deutsche Clubs, die Handy abgeben. Ich glaube, das ist unmöglich. Aber dass man halt die Kamera abklebt. Ich meine, es halten sich natürlich ein paar nicht dran, aber es wird wahrscheinlich sehr stark gefiltert.
Ja, bei den großen Konzerten, die geben wirklich die Handys ab im Boxen.
Ja, gut. Ja,
das ist natürlich geil, weil die haben halt auch das Geld dafür, um das zu machen. Dieses Handy abkleben haben wir uns auch überlegt, aber dann jammern wieder so viele, da ist wieder Klebstoff auf der Linse drauf. Also dann hast du wieder Konfliktpotenzial an der Kasse. Will man auch nicht.
Ja, und es ist ja doch auch so, wenn man jetzt um 18 Uhr kommt und man setzt sich hin und hört einfach einmal zu und isst vielleicht was und trinkt was, dann möchte man vielleicht auch noch irgendwas machen am Handy. Also jetzt nicht unbedingt was Leute fotografieren, sondern privat oder businessmäßig. Du sagst ja selbst, es ist auch ein bisschen ein Afterwork geworden. Das heißt, man hat dann noch irgendein Afterwork zu tun. Und da gibt da nicht jeder freiwillig sein Handy wahrscheinlich.
Absolut, abgesehen davon ist es halt ihr privates Handy. Ja. Deswegen werde ich in diese Richtung nicht gehen. Ich kann nachvollziehen, dass das bei einzelnen Konzerten ist, aber das ist ein einmaliger Event. Unsere Geschichte ist wöchentlich. Wir fahren nur runter eben die Berichterstattung. Und wir haben halt jetzt auch ein Schild, dass sie bei der Tanzfläche bitte im Moment sein sollen und ohne Handy. Mhm. Weil es auch natürlich schon so ist, man muss sich das mal vorstellen, dann du spielst dort als DJ und dann knallt dir andauernd jemand das Handy direkt ins Gesicht, während du spielst, ist auch nicht immer angenehm.
Absolut richtig. Und am liebsten sind ja natürlich dann die dann noch den Namen des Tracks, den sie gerne hören wollen. Aber das passiert natürlich im Techno-Café wahrscheinlich nicht so oft. Es feiern ja sehr unterschiedliche Szenen und Generationen jetzt mittlerweile gemeinsam, eben die Alten, die Papas und die Kinder mittlerweile auch. Vielleicht ist es auch, wir haben es ja schon mal besprochen, bei dir auch so ähnlich. Wie schafft man es, dass diese Offenheit auch wirklich funktioniert? Da gibt es ja Businessmänner mit Krawatte und Anzug und dann halt die klassischen Szene-Gekleideten.
Naja, es funktioniert, indem du eine offene Türpolitik hast und alle einfach willkommen heißt. Und in dem Moment, wo alle miteinander sind, dann sind sie ja schon offen dafür, weil sonst würden sie ja auf eine andere Veranstaltung gehen, wo nur eben Ältere sind oder nur Jüngere. Und das ist ja genau der Punkt. Die meisten sagen ja, sie mögen das eben, dass es diese Durchmischung gibt. Und wenn du das magst, dann bist du natürlich offen dafür.
Gibt es eigentlich, glaubst du, Menschen, die sich heute im Techno-Café weniger zu Hause fühlen als früher? Oder wird dir das nicht mitgeteilt?
Sicher gibt es Menschen, die sich weniger, die ist ja logisch, weil manche mögen es vielleicht einfach ein bisschen kleiner und manche wissen, das lieben die Nostalgie an früher. Und natürlich, also es wäre schräg, wenn ich sagen würde, jedem gefällt es. Also natürlich nicht, aber wir kommen trotzdem, weil irgendwie gibt es dann halt was.
Ja, und es ist mittlerweile tatsächlich so, ich kann mich erinnern, es war ja auch nicht immer so, dass sich jetzt mittlerweile alle darauf einigen können. Du hast jetzt im Standard-Interview gegeben, ich bin glaube ich die letzte Station, wenn es stimmt, wer weiß, aber eine der letzten. Und die 30 Jahre Techno-Café, die werden eigentlich von allen respektiert, weil sowas muss man ja mal zusammenbringen. Ich glaube, es gibt jetzt wirklich keinen Club mehr, der älter ist.
Nein.
Nein. Wie blickst du eigentlich generell auf die Entwicklung vom Underground hin zu breiter zugänglichen Clubformaten zurück? Weil wir haben ja jetzt 1996, alles war ganz anders und jetzt ist vieles breiter zugänglich oder muss fast so sein, wenn man überleben will.
Ja, aber es gibt ja doch noch immer die kleinen Locations halt auch, oder? Also irgendwie.
Sie tun sich aber schwer, wie wir wissen.
Ja.
Nicht? Alle zwei Jahre sperrt eine zu und die es gibt, wir haben es auch schon berichtet, die tun sich auch oft schwer.
Nein, du hast schon recht. Es stimmt, sie probieren es wieder, aber sie existieren nicht sehr lange. Ja. Ich glaube einfach, dass es gerade unaufhaltsam ist, dass es in diese Richtung geht und noch länger so bleiben wird, aber dass es trotzdem ausdünnen wird, dass die Großen auch nicht alle nebeneinander existieren werden. Und ich glaube, dass dann wieder der Platz ist für die kleineren Underground-Geschichten, die dann wieder kommen.
Mhm. Techno stammt ja aus einer Gegenkultur, war auch sehr politisch. Was spürst du heute noch davon im Club-Kontext? Spürt man überhaupt noch was davon im Club-Kontext? Wenn man jetzt anschaut, wie das durchkommerzialisiert wird und riesengroß abgehalten wird.
Nein, ich spüre davon nichts mehr. Hm. Nein. Also nein, das würde ich nicht mehr sagen. Heute ist es ja schon allein in dem Moment, wo ich alles öffentlich mache und öffentliche Stelle, fällt das komplett weg. Die Geschichte jetzt mit dem Awareness-Konzept, ja, ist auch ganz nett, aber ist sicher wichtig, auch für große Geschichten, aber es ist jetzt auch etwas, was halt von außen zugetragen wird. Also früher hätte man das einfach selbst gemacht oder eben, ich habe ja eben als das Ganze hochkam mit MeToo und allem drum und dran, habe ich ja mit den früheren Freunden oder mit denen unterwegs war, nachsinniert. Du, was gab's das bei uns eigentlich damals auch schon? War das? Haben wir das irgendwie nicht mitbekommen? Und keiner hat sowas, also es gab's nicht. Also ich habe nicht vor K.O.-Tropfen Angst gehabt, noch für übergriffige DJs oder übergriffige Veranstalter. Also ich glaube, wir waren damals wirklich auf der Insel der Seligen.
Wahrscheinlich. Und ja, natürlich ist einiges unterm Tisch gekehrt worden. Das wird wahrscheinlich auch so gewesen sein. Tatsächlich gab es aber in den 90ern die K.O.-Tropfen, glaube ich, noch nicht. Zumindest kann ich mich daran nicht erinnern. Die kamen alle erst in den Nullerjahren. Gott sei Dank gibt es aber jetzt Awareness-Konzepte. Bist du da eigentlich auch dabei? Hast du einen Awareness-Beauftragten?
Ja, also natürlich, und es ist ja generell eine gute Geschichte. Wir wurden leider nicht befragt dazu, aber gut. Ich denke eben, es ist ganz gut, sicher auch so wie Geschichten für Donauinselfest und so weiter, also große Geschichten. Also ja, natürlich haben wir einen, weil du brauchst ja einen ab 300. Bei uns ist der Awareness-Beauftragte natürlich der Harry, die Christine hat auch die Ausbildung und dann werde ich noch die Ausbildung machen und dann noch ein anderer, weil dann wir sind aufgestellt und wir haben auch das Konzept klarerweise.
Was sagst du, muss Clubkultur heutzutage noch politisch sein oder ist das falsch, wenn man das ist?
Naja, ich würde sagen, es muss nicht, es kann, wenn es will. Und es ist ein gutes Instrument.
Schön gesagt. Du warst ja eher immer eine Person hinter den Kulissen am Anfang. Jetzt in letzter Zeit natürlich machst du auch deine Videos und bist ja auch als Coach tätig. Was reizt dich an dieser Rolle, dass du eher doch immer hinter den Kulissen gearbeitet hast? Sorry.
Ich finde das ganz angenehm hinter den Kulissen. Ich habe gestern mit einer Freundin gesprochen. Ja, ich mag das total gern, interviewt zu werden. Ich rede total gern, weil ich habe eine Meinung und ich bin gern im Gespräch. Aber für mich per se ist es nicht wichtig, berühmt und bekannt zu werden. Es ist nett, weil es ist ein Türöffner und wie sagt man noch, so halt ein Punkt, wo man schnell anknüpfen kann. Man kennt die Person oder man kennt mich dann. Aber ich brauche es nicht.
Okay. Aber du bist eine Gastgeberin und ich glaube, das braucht jeder Club. Und man sagt ja auch nicht umsonst, wenn einmal ein gutes Wirtshaus läuft, dann gut, wenn es einen Wirt gibt, der halt auch mit den Gästen scherzt, mal was ausgibt und so weiter. Bist du eine gute Gastgeberin? Bist du so ein bisschen, ich meine es jetzt nicht despektierlich, bist du ein guter Wirt?
Ich liebe es, eine Wirtin zu sein.
Also, und ich nehme mal an, du bist auch Perfektionistin. Das haben wir, glaube ich, eh schon besprochen. Das bist du auf jeden Fall.
Ja, das bin ich und hab eine scharfe innere Kritikerin, die immer Höchstleistung von mir erwartet. Aber ich bin wirklich, ich bin mit Leib und Seele Gastgeberin und Wirtin. Ich liebe es absolut. Das ist einfach, also da muss ich sagen, da habe ich mein Ding gefunden.
Wir haben ja auch in den vergangenen Podcasts schon darüber gesprochen, das Technocafé hat ja auch ganz am Anfang versucht, ganzjährig zu sein. Das hat nicht ganz so gut funktioniert oder hat vielleicht dann auch die Sommersaison ein bisschen beeinflusst, kann man das sagen? Und du hast dich dann entschieden, wirklich eine reine Sommerveranstaltung zu sein.
Na, eigentlich hat es sehr gut funktioniert. Der Winter war auch besucht. Der war nicht so voll wie der Sommer, aber noch immer genug. Also 500, 600 Leute.
Auch in der Banane 700. Damals, also heutige Säulenhalle.
Ja, genau. Es hat schon gut funktioniert. Eigentlich war der Grund, warum wir aufgehört haben, ein ganz anderer. Wir waren einfach zu faul. Wir wollten nicht mehr das ganze Jahr arbeiten, am Dienstag feiern. Wir waren einfach nach 4 Jahren jeden Dienstag, du weißt selber, du machst Promo, du machst Party, feier mal 4 Jahre durch. Du bist müde und hast keine Lust mehr.
Okay, aber wenn es läuft, man muss es ja auch so sehen, Sportler sagen das ja auch, man hat ja auch nicht ewig, nicht? Man, 30 Jahre, das ist, du bist die Top auf der Tops, Grand Cru, sagt man in der Weingeschichte. Wer macht das schon so lange? Und wenn es läuft, dann läuft, dann muss man halt natürlich mitnehmen, was kommt, oder nicht?
Ja, aber nach meinen Regeln, und für mich war es der Sommer und nicht das ganze Jahr, und ich bin hundertprozentig sicher, dass das auch zum Erfolg beigetragen hat, dass es eben nur noch im Sommer war oder ist.
Im Sommer heißt dann immer so Ende September, Mitte September, Anfang September, Mitte September. Es gibt dann immer die Zugaben, wenn es passt, oder? Dann hat es ja einmal das legendäre Jahr gegeben, wo es 3 Zugaben gegeben hat. Das werde ich auch nie vergessen. Das kann es natürlich sein, aber im September ist dann natürlich Schluss. Die Nächte werden kälter und irgendwann einmal kommt dann der Herbst. Jetzt hast du ja in den letzten Podcasts gesagt, wer weiß, wie lange es noch geht. Das war bei 28 Jahren, jetzt haben wir 30 Jahre. Gib mal eine Prognose ab. Du hast irgendwann mal gesagt, vielleicht übernimmst du deine Tochter.
Ja, da bin ich mir leider nicht mehr ganz so sicher.
Okay.
Die Gäste hätten natürlich gern, dass ich da drinnen stehe, bis ich 70 bin. Das weiß ich ehrlicherweise nicht. Ja. Ich meine, ich bin mit Leib und Seele Gastgeberin, aber ich möchte schon auch irgendwann das abgeben und mich noch mehr rausziehen. Deswegen ist mir natürlich total freudig, dass da der Christine nachgekommen ist, und weil ich schon das Zepter dann langsam irgendwann auch aufteilen möchte und jemand anderen geben möchte. Deswegen, wie lange es noch ist, weiß ich nicht, aber wenn, könnte ich mir dann auch vorstellen, dass ich einfach auch wirklich nur noch als Gastgeberin komme und der Brand macht jemand anderer und kauft die Marke oder so. Ja, du weißt nie, was passiert. Also,
aber die Marke soll es geben. Ja. Und solange das Ding, und ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass das im Sommer auch noch bis zum 50-Jährigen locker überleben wird und vielleicht noch weit über, wer weiß das, über unser Leben hinaus.
Du, ich, ganz ehrlich, wenn die Location noch steht und wenn es noch da ist, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das uns beide überlebt. Ja,
und mich schneller wahrscheinlich. hast du das Gefühl, heute anders auf Clubkultur zu schauen als früher? Ich meine, du gehst ja jetzt privat wahrscheinlich auch nicht mehr so viel aus. Du hast dein Techno-Café und dann gibt es noch die 2, 3 Sachen, wo man hingeht, und that's it wahrscheinlich, oder?
Ja, ich schaue nicht mehr so viel drüber, wie du schon richtig gesagt hast, weil ich gar nicht mehr so viel in Clubs gehe, weil ich halt lieber Open Air feiere und lieber gerne, also ich gehe lieber in Bars. Und ich würde auch so sagen, dass mich reißt das halt gerade nicht vom Hocker, was wir haben.
Ja, da geht's dir so wie mir. Du hast ja auch einige Jahre trotz Technocafé in anderen Städten verbracht. Du warst in Barcelona, du warst lang in Berlin, du warst da auch Mitglied einer großen Booking-Agentur. Reist du noch in diese Städte deiner Vergangenheit und triffst dich noch mit deinen alten Weggefährten dort?
Alle paar Jahre, also bin ich in Barcelona, in Berlin, ja, die Susanna Gostimirovic, die du ja auch kennst, ja, die sehe ich auch alle paar Jahre mal, wenn sie nach Wien kommt. Und sonst bin ich, ich gehe schon immer wieder nach Berlin und bin dann immer wieder erstaunt, wie crazy sich das verändert hat. Und finde aber Berlin nach wie vor interessant von der Club- und Ausgeh-Geschichte, weil sie noch immer ein bisschen schräger, frecher, wilder sind.
Da wird auch, glaube ich, die Stadt immer ein bisschen dazu beitragen. Das tut sie in Wien ja nicht ganz so. Würdest du dir wünschen, dass die Stadt in Wien ein bisschen mehr auf die Clubkultur schauen würde und das ein bisschen mehr unterstützen würde? Weil Wien ist ein bisschen eingeschlafen in den letzten Jahren. Und natürlich meine ich jetzt nicht das Techno-Café damit.
Ja, aber ich denke, in Wien, wie wir schon wissen, wir beide wissen, es ist nicht so leicht mit den Veranstaltungen. Es ist auch sehr, sehr schwierig mit den Behörden und den Genehmigungen und den Kosten. Was ich mir für Wien wünschen würde, wenn es nicht so, es ist in Wien so, Es schaut zu sehr alles ähnlich, es ist so schön geworden. Mhm. Es fehlt ein bisschen dieses Chaos, dieses Wilde, dieses Roughe.
Das Berlin hat und das vielleicht auch andere Städte haben.
Und da würde ich mir wünschen, dass man mehr Mut hat in das und nicht einfach so in dieses gängige Schönheitsideal, was gerade läuft in der Clubkultur, dass man da sich hinschauen traut und mal was anderes macht, weil es,
Es gibt sicher ganz frühe WegbegleiterInnen von ersten Stunde weg, die heute nicht mehr kommen. Aber was glaubst du, würden sie sagen, wenn sie das heute alles sehen? Oder sagen sie heute, wenn sie dich vielleicht nach 20 Jahren wieder mal besuchen oder das Technocafé besuchen?
Ich habe ja jetzt wieder, also jemanden, der ja auch eine Saisonkarte besitzt und ganz am Anfang dabei war.
Es gibt ja auch Saisonkarten.
Ja. Ich liebe die Saisonkarten. Und der sagt natürlich auch im Wahnsinn, der war am Anfang dabei und ist jetzt noch dabei. Ja, also es ist irgendwie halt so unglaublich. Es ist halt, das ist wie Familie und es begleitet dich halt dein halbes oder fast dein ganzes Leben, wenn du mit 20 beginnst und 50 bist. Das ist halt sehr, sehr prägend. Und deswegen glaube ich, wird es auch noch lange weiter bestehen, weil die Menschen halt diese starke Bindung haben dazu. Mhm.
Ja, das glaube ich auch. Abschließend, was erwartet uns noch diese Saison? Gibt es irgendwas, was du besonders hervorheben möchtest oder verweist du auf dein Programm?
Ich freue mich auf diesen kurzen Schwenker nächste Woche im Tennisclub, wo es so ein Tennis-Paddle gibt, aber auch Afterwork, aber nur von 6 bis 10 im kleinen Rahmen. Dann freue ich mich natürlich, dass der Sommer jetzt bitte einfach ordentlich mal anläuft und wir mal ein paar Dienstage hintereinander haben mit schönem Wetter und wir dann draußen sitzen die ganze Nacht und uns der Schweiß runterrinnt. Ja. Und sonst, was noch geben wird, wir haben von der Lulu Schmidt, einer Künstlerin, einer Videokünstlerin, noch eine Installation über die 30 Jahre mit den Flyern und mit Fotos. Mhm. Die wird noch projiziert mitten im Garten. Und dann wird es noch eine Fotowall geben, wo dann die Gäste sich ihre Fotos, wenn sie sich erkennen, oder so mitnehmen können. Also es wird noch ein paar 30er Aktionen geben und sonst einfach das klassische Dienstag, heiße Wetter.
Und coole Drinks.
Ja, coole Drinks und genau.
Ja, ich hoffe, ich darf, ich frage immer die Veranstalter ganz frech, wenn sie hier sind, wenn es Veranstalter sind, ob ich 2x2 Tickets verlosen darf. Darf ich 2x2 Tickets verlosen?
Unbedingt,
für
bitte
ein, sehr. Für ein Techno-Café jetzt, wir würden es dir einfach schicken, win@superfly.fm. Man kann ein Mail schreiben, man kann natürlich auch unsere Social-Media-Pages liken. Ja, liebe Sandra, vielen Dank. Es war lang, es war ausführlich, aber nach 30 Jahren ist es das, glaube ich, auch verdient so. Und ja, wer weiß, wir sehen uns vielleicht...
Zum 50er.
Vorher, bitteschön, vorher. Alles Gute, erfolgreichen Sommer, viele Techno-Cafés, keine Absagen. Und danke euch da draußen fürs Zuhören. Ihr könnt alle Podcasts weiterhin nachhören. Wir haben mit Sandra ja auch schon einige gemacht, die könnt ihr auch noch nachhören. Es sind andere Informationen drinnen, Fragen, die ich vielleicht heute nicht gestellt habe. Ich habe bewusst ein paar andere gestellt. Ja, und in 2 Wochen hören wir uns dann wieder mit dem nächsten spannenden Gästen. Bis dahin. Danke und genießt den Sommer.
Danke.
Clubkultur mit Crazy Sonic. Zum Nachhören als Podcast auf superfly.fm.